Ein neues Jahr hat begonnen. Ist allen aufgefallen, ne? 2020, also sogar ein neues Jahrzehnt. Und es ist immer noch irgendwie ein bisschen was Besonderes, ne? So Silvester, oh, ein altes Jahr geht zu Ende. Eigentlich ist nur ein Tag vergangen, ne? Und hat sich gar nicht so viel verändert. Und doch, so von der Bedeutung, wir Menschen wollen das gern. Wir wollen zählen, wir wollen so Dekaden haben, Abschlüsse. Und es steckt auch so ein bisschen was von dem drin, dass was Altes vorbei sein soll, wie so eine alte Schuld, so eine alte Last. Und mit dem neuen Jahr beginnt so was Neues. Wir können nochmal von vorn anfangen, nochmal die Zähler auf Null stellen. Das ist irgendwie so eine faszinierende Sache, die viele Menschen doch sehr faszinierend finden. Und das auch mit viel Krach und Böllerei getan haben in der letzten Nacht. Ein neues Jahr, das wir gemeinsam hier feiern wollen, beginnen wollen. Ich finde das eine schöne Sache, dass ihr euch aufgemacht habt, dieses neue Jahr ganz bewusst mit Gott, auch mit Geschwistern zu beginnen. Ich will nicht sagen, dass alle, die nicht gekommen sind, das nicht auch mit Gott tun wollen, aber es ist schon eine schöne Sache, das gemeinsam hier so zu starten. Und bei einem neuen Jahr ändert sich ja auch immer mal wieder einiges. Also in der Zeitung war so eine Übersicht, was alles im neuen Jahr anders wird. Habt ihr das gelesen? Hat jemand irgendeine Sache gemerkt? Strom wird dieses Jahr schon teurer. Sprit wird erst nächstes Jahr teurer. Höhere Bußgelder, Rettungsgasse, ne? Ganten wird. Und andere Sachen auch, genau, auch noch, genau. Zugfahren wird wahrscheinlich billiger, ja, hoffentlich, vielleicht, keine Ahnung. Ja, soll billiger werden, noch irgendwas? Von letzter Nacht auf heute, alle ein Jahr älter geworden, wir haben uns das aufgehoben, das Älterwerden, und jetzt in der letzten hat es uns überholt. Nee, aber generell, wir werden alle ein Jahr älter, schon irgendwie, ne? Aha. Bei Null, das ist auch so ein bisschen bei Null anfangen wieder, ne? Alles geht auf Null runter. Ja. Die Chance eines Neubeginns. Und dann war noch ganz klein, man konnte es fast überlesen, was sich noch ändert. Ab 1.1. diesen Jahres ist es verboten, unter Strafe von Gott zu reden. Was? War ganz klein gedruckt, konnte man gar nicht lesen. Wo denn? Genau. Ja, genau. Ich habe es nicht aus einer deutschen Tageszeitung, aus einer anderen. Genau. Aber stand nicht in der deutschen Tageszeitung, noch nicht. Also es stand nicht drin. Nein, es war nur sozusagen eine Hinleitung. Gerücht ist übertrieben, aber in Deutschland stand das noch nicht drin in der Zeitung. Aber, Nordkorea wurde genannt als Beispiel, aber es gibt auch in der westlichen Welt solche Beispiele. Ich habe neulich nochmal gelesen, 1643 in England hat ein Herr Cromwell, bekannt, Cromwell, ne? Wie? Ja, Cromwell, ja, ne? Ist der gleiche. Der hat gesagt, Weihnachten feiern ist verboten. Und dann durften die Engländer 13 Jahre kein Weihnachten feiern. War verboten. In England. Oh, hätten wir das gedacht? Oh. Ja. Also der hat gesagt, Weihnachten ist so wichtig, so heilig, das kann man nicht mit Profanen feiern. Und wahrscheinlich wurde auch schon zu viel gefeiert, weniger Weihnachten. Und dann war das 13 Jahre lang verboten. Aber was wäre denn, wenn es tatsächlich, wir nehmen es mal kurz an, was wäre denn, wenn es tatsächlich verboten wäre, ab 1.1. seit heute im öffentlichen Raum von Gott zu reden? Würden wir uns dann hier treffen? Müssen wir genau nachlesen, ne? Wären Gottesdienste dann verboten oder nicht? Also Ne? Genau, wir müssten auf Hauskreise ausweichen. Würden wir dann, ja wahrscheinlich in der Familie, würden wir wahrscheinlich schon noch von Gott reden. Ne? Das ist ja kein öffentlicher Raum. Miteinander beten, den Kindern, den Enkeln, das weitersagen, was uns wichtig ist, das würden wir wahrscheinlich schon noch machen. Aber würden wir das im öffentlichen Raum, draußen, würden wir das weiter tun, wenn es unter Strafe verboten wäre? Ja. Müsste die Situation hergeben. Ne? Man müsste wahrscheinlich so ein bisschen abschätzen können, ob der, mit dem wir darüber reden wollen, das quasi zur Anzeige bringt oder... Aber das war und ist die Situation von vielen Christen auf der ganzen Welt, wenn sie über ihren Glauben reden wollen, zumindest in den Ländern, wo es verboten ist, wo es als Bekehrungsversuch eines Einheimischen, eines Moslems, eines Hindu gilt und dann unter Strafe steht. Hier in Deutschland klingen solche Fragen natürlich noch, Gott sei Dank, sehr theoretisch. Aber natürlich gibt es Länder, das wissen wir alle, wo es eben schon so ist, unter Strafe verboten. Und ich hatte das neulich schon mal erwähnt, also das, was ich gerade so aktuell lese, ist das von Syrien. Ein Land, wo wir denken, naja, der Krieg, der ist eigentlich vorbei, das Land müsste jetzt eigentlich zur Ruhe kommen. Das haben auch die Christen gedacht in Syrien. Bis vor kurzem noch 1.800.000 Christen, die haben jetzt erhofft, dass jetzt endlich so das Land aufblüht und jetzt kommt aber sozusagen ein innerer Konflikt, dass der Islam stärker wird und dass christliche Familien und Leute sich mehr und mehr unter Druck nicht nur gesetzt fühlen, sondern auch Druck bekommen wegen ihres Glaubens und dann doch aufgeben und das Land verlassen. Eine andere Geschichte, die ist schon ein bisschen länger her, so gute 2000 Jahre, in der Apostelgeschichte 4 lesen wir die, wie Petrus und Johannes wegen einer Predigt, eines Redens über ihren Glauben verhaftet wurden und man dann ihnen bei Strafe verbot, je wieder den Namen Jesu in den Mund zu nehmen und darüber zu predigen und zu lehren. Wie haben die beiden darauf reagiert? Wir, selbst wenn wir die Geschichte jetzt nicht vor Augen haben, aber wir ahnen es schon, sie haben mit den Worten reagiert, ob es vor Gott gerecht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selber. Und dann fügten sie noch hinzu, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Es geht einfach nicht. Uns läuft der Mund über, wir müssen das machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir von irgendeiner Gemeinde geschickt worden sind oder ne, dass wir dafür Geld bekommen oder was auch immer, sondern wir sind so angetan von dem, was wir gesehen und gehört haben, dass wir einfach bei jeder Gelegenheit, sich bietenden Gelegenheit, über diesen Glauben an diesen Jesus mit allen möglichen Menschen reden wollen. Und das... Diese eine Seite der Medaille, die kennen wir auch. Wenn wir von etwas fasziniert sind, dann fällt es ganz leicht, darüber zu reden. Und wo wir gerade davon reden, ne, ich wollte noch mal kurz einschieben, Elke und ich waren in Dortmund bei dem Lichtermarkt, ne, haben Friedhelm und ganz viele andere getroffen. Und also ich fand das also sensationell, was die da geschaffen haben in dem Friedenbaumpark an Lichtern. Da ist so ein See in der Mitte und da haben die... gefühlt tausende, Friedhelm ist da, ich kann nicht übertreiben, aber gefühlt tausende Lichter auf diesem See verteilt, in den Bäumen, in Büschen, alles war angeleuchtet. Unfaszinierend, aber ich verplaudere mich schon wieder. Ihr merkt, dass ich bin so fasziniert davon, also ich bin auch überrascht, wie toll die das hingekriegt haben. Ich würde es am liebsten noch immer noch erzählen. Ne? Und Dinosaurier waren auch da, die haben mich jetzt nicht ganz so angesprochen. Aber Friedhelm wahrscheinlich schon etwas mehr. Aber wovon unser Herz gefüllt ist, davon wollen wir anderen erzählen. Das ist eine schöne und normale Sache. Und wenn du etwas mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist anzufangen weißt, dann wäre es doch auch schön, wenn du so begeistert bist von ihm, dass du das auch im Glauben erleben kannst und nicht noch so, ach so, und dann gibt's ja auch noch mein Besuch in der Gemeinde, Kirche, was auch immer, so, und dann der andere, ja, tschüss, muss los. Warum klappt das oft nicht? Dass wir von dem, was unseren Glauben bestimmt, begeistert, fasziniert sind. Warum können wir das nicht halten? Oder erleben wir da gar nichts mehr? Sind wir vielleicht gar nicht mehr fasziniert, begeistert, gepackt von Gott? Also ich konnte zumindest, ich habe an den letzten Tagen in dem Schwimmbad einige Geschichten gemacht und ich habe von dem Theaterstück erzählt, das wir gespielt haben hier. Ne, davon war ich begeistert, das haben wir selbst geschrieben, selbst einstudiert und das ist eine schöne Sache, wenn das gelingt. Und ich habe auch von der Krippe erzählt, ne, dass wir hier so eine besondere Sitzordnung haben. Schön, dass das heute noch so der Fall ist. Ne, und, ne, das waren so schöne, erzählbare Dinge, von denen ich doch begeistert genug war, dass ich sie auch anderen erzählt habe, obwohl ich gedacht habe, eigentlich wollen die das gar nicht wissen, eigentlich interessiert das gar nicht, ne, oder es ist außerhalb ihrer Erfahrungswelt. Und trotzdem habe ich es ihnen erzählt. Wenn wir nochmal auf Petrus und Johannes schauen, auf diese beiden, denen das Herz überging, der Mund überging von dem, was in ihrem Herz war, kann man da zwei Dinge ganz gut erkennen. Sie werden quasi von innen heraus gedrängt, etwas bekannt zu machen, was ihren Glauben betrifft. Als erstes, Glaube und Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, das ist nichts Theoretisches. Das ist nichts, irgendeine Lehrmeinung, die man tätigt und abheftet. Glaubenserfahrungen sind und sollen Lebenserfahrungen sein. Unser Glaube soll das ganze Leben bestimmen. Das soll nicht ein Randthema sein. Und dann haben wir auch noch was mit Gott oder mit Kirche oder so. Das soll sich durch mein ganzes Leben ziehen. Die Begegnung mit Gott, das Angesprochensein von Gott, das geschieht, das soll, das darf im Alltag geschehen. Glaube ist nicht ein theoretisches Dafürhalten von Glaubenswahrheiten. Auch, aber nicht in erster Linie, nicht als stärkstes Argument für den christlichen Glauben. Glaube hat mehr mit Erfahrungen zu tun. Glaube hat damit zu tun, dass wir das Handeln Gottes in unserem eigenen Leben entdecken, sehen. Wir erleben ja alle die gleichen Sachen, mehr oder weniger. Wir werden alle krank, manche ein bisschen harmlos, manche ein bisschen mehr. Dinge gehen kaputt, Durchlauferhitzer gehen kaputt, irgendwann Dichtungen, ne? Das ist in der Natur der Sache. Jede Waschmaschine, ne? Überall Dichtungen, jeder hat irgendwann mal eine kaputte Dichtung und da läuft Tropfwasser raus. Ist nicht schön, aber wir erleben alle die gleichen Dinge im Alltag. Und dabei noch den Glauben zu entdecken, darum geht es, glaube ich, auch für das neue Jahr. Es geht den beiden Aposteln um das, was sie gesehen und gehört haben, was sie in ihrem Leben bestätigt bekommen haben mit Jesus. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite besagt, dass Glaube und Gemeinschaft mit anderen Glaubenden kein Privatvergnügen ist. Auch wenn das in unserer Gesellschaft gern Usus ist. Politik ist so eine Privatsache geworden. Frag mal jemand anders. Wir haben diese Landtagswahl, haben wir. Nee, nicht Landtagswahl, doch. Nee, doch, Landtagswahl, ne, in NRW. Frag mal nach der Wahl jemand anders, wen er gewählt hat. Kriegst du keine, also wirst du selten, also da muss man sich schon gut kennen. Aber im Normalfall darüber, ne, das wagt man nicht zu fragen. Ne, oder frag mal nach dem Gehalt. Frag mal Arbeitskollegen nach einem Gehalt, was die verdienen. Das wirst du auch gern Auskunft bekommen, wird dir gern jemand seine Abrechnung zeigen. Und Religion, Glaube, ist auch so zur Privatsache geworden. Nee, da will ich jetzt nicht drüber reden, das ist mir zu persönlich. Aber Glaube lebt davon, dass er weitergegeben wird. Christsein enthält die Berufung und Aufgabe, anderen von den eigenen Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen zu berichten. Sie daran teilhaben zu lassen, an dem, was ich erlebe, was ich erfahre. Diese beiden Apostel können nicht schweigen von dem, was sie erlebt haben. Die haben also eine ganze Menge erlebt. Und ich hoffe und wünsche es uns, dass wir in diesem neuen, in diesem vor uns liegenden Jahr genug erleben, dass es uns, dass wir es aufnehmen, dass wir es sammeln können, dass wir es wahrnehmen und bei uns feststellen, ja, mit diesem Gott erlebe ich noch etwas. Und das, was ich erlebe, können die harmlosesten, kleinsten Dinge sein. Aber das, was ich erlebe, das gilt es zu entdecken bei mir. Ich kann das auch ausblenden oder klein halten, nicht wirklich abspeichern. Und ich hoffe es und wünsche es uns, dass wir etwas erleben. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass jeder von uns etwas mit Gott erlebt. Es geht nur darum, das zu entdecken, dass es etwas mit Gott war. Also wir könnten es ja ausblenden, dass du heute hierher gekommen bist, ne, gibt es zwei Interpretationen. Also mir war langweilig, ich hatte nichts Besseres vor, das Fondue ist gegessen, alle Silvesterknaller sind aufgebraucht, hab lange ausgeschlafen, ne, Spaziergang gemacht, was machen wir denn? Ist ja noch ein bisschen hell, gehen wir noch hin. Die haben sich schon eine Mühe gegeben, der Günther hat das so nett angesagt, da gehen wir mal hin, gucken. Oder ich weiß mich doch irgendwie, ja, von Gott durch seinen Geist geführt, angesprochen. Es ist mir ein Bedürfnis, mich mit anderen zu treffen und gemeinsam dieses Jahr ganz bewusst mit Gott zu starten, mich von ihm segnen zu lassen, mit anderen zusammen zu sein. Deshalb finde ich diesen Teil im Abendmahl oder vor dem Abendmahl so wichtig, wo wir einander Dinge mitteilen, unsere Sorgen, Nöte, wenn jemand krank ist, wenn jemand was erlebt hat. Weil das ist wie so ein ganz wichtiges Training. Wir müssen da auch so das ein bisschen trainieren, diese Erlebnisse mit Gott. Die fallen uns nicht immer sofort jederzeit ein. Das gilt es auch so ein bisschen aufzunehmen, zu sammeln, zu entdecken. Und deswegen, glaube ich, hat Christsein eben diese beiden Aspekte. Das erste, da gibt es so eine fromme Überschrift Sammlung, aber keine Sorge, es gibt jetzt noch keine Kollekte. Aber das ist sozusagen Gottes Erkenntnis in mir. Ich erkenne ein kleines Stückchen von Gott, was Gott in meinem Leben tut. Wie Gott mir begegnet. Wie die Dinge, die ich erlebe, doch irgendwie was mit Gott zu tun haben, auch wenn es nur um eine kaputte Waschmaschine geht. Ich sammle Gott in mir. Ich sammle diese Erlebnisse und Erfahrungen und behalte sie wie ein Schatz in mir. Ich bin sensibel und offen und wie ein Schwamm und bin daran interessiert, nicht nur die Datenschutzverordnung zu begreifen, ne, oder die Straßenverkehrsordnung, die jetzt mit neuen Knöllchen Größen ausgestattet ist, sondern ich sammle etwas von dem, was ich mit Gott erlebte, wo ich vielleicht gar nicht in jeder Sache sicher bin. War das jetzt Gott? War das sein Reden? Ist das nicht von mir? Ich mache mich auf die Suche. Alles, was ich von und über Gott höre, von der kleinsten Andacht bis hin zum Bibellesen oder auch andere Quellen in den Medien, alle möglichen Filme, da kommt mal so eine kurze Sequenz. Irgendwas, was Religiöses, schießt da so durch. Ein anderer kriegt das gar nicht mit. Das ist wie in diesem Weihnachtshaus hier in Oberhausen. Da waren wir mit den Teens gewesen. Habe ich das schon erzählt? Nee, ne? Hier, genau, also in Schmachtendorf gibt es ein Weihnachtshaus, eine Familie hat ihr Haus dekoriert. Kennt das jemand? War da jemand schon? Genau, wenn ihr da mal hingeht, ich weiß nicht, ob die noch aufhaben, das ist wie ein Suchbild, ihr müsst quasi die Krippe finden. Wenn ihr da jemals seid, müsst ihr die Krippe finden. Ihr werdet tausende von Bildern und Ausstellungsexponaten finden, Weihnachtsmann, Weihnachtself, Schneemann und alle so winterliche Dinge, die irgendwie was so scheinbar mit Weihnachten zu tun haben. Aber ich habe nur einmal eine Krippe gesehen. Also könnte von dir gewesen sein, Ruth. Ne? Also so aus Holz wahrscheinlich. Ne? Aber alles andere hat geblinkt und geleuchtet und gefunkelt und hat auf Aufmerksamkeit geschrien. Und irgendwo ganz in der Ecke war so eine kleine, harmlose, holzgeschnitzte Krippe. Dann habe ich das den anderen erzählt. Und dann haben die mich gefragt, zeig mal, wo ist die denn? denkt, ich habe die nochmal wiedergefunden. Ich bin mir heute noch nicht mal sicher, habe ich die da wirklich gesehen? Wahrscheinlich schon. Und so gilt es, das eigentliche Weihnachten zu entdecken, und so gilt es, diese Erfahrungen mit Gott zu entdecken. Dieses neue Jahr ist eine Entdeckungsreise. Gott gibt dir in diesem Jahr sogar 366 Tage, einen Tag mehr, um Gott zu entdecken in deinem Leben. Eine Zugabe noch. Im Gottesdienst. Auch der Gottesdienst soll so eine Stärkung, eine Sammlung sein, ein Aufnehmen von Impulsen, die von Gott kommen, wo du dich vielleicht manchmal an irgendwelchen Techniken festhältst oder an irgendwelchen anderen Nebensächlichkeiten. Ah, die Kränze hängen immer noch da, ist denn das so richtig? Und die Kerzen, bum, bum, bum. Es ist eine Chance, 366 Möglichkeiten, Gott in meinem Leben zu sammeln, aufzunehmen. Zum Zweiten bedeutet unser Christsein aber auch, was man so mit so einer frommen Vokabel als Sendung bezeichnen könnte. Sendung, also keine Fernsehsendung heute Abend im Fernsehen, sondern ein Aussenden. Gott möchte dich nicht nur mit seinen Erfahrungen füllen, sondern er möchte dich als Transporteur, als Speditionsfachmann und Fachfrau gewinnen, diese Erfahrungen weiterzuschieben zu anderen Menschen. Es können andere Christen sein, dann kann man sich gut austauschen mit seinen Erfahrungen. Das können aber genauso gut Menschen sein, die überhaupt gar nicht dran denken, dass man mit Gott Erfahrungen machen kann. Für die meisten Menschen in unserem Land ist christlicher Glaube katholische und vielleicht noch ein evangelischer dröger Gottesdienst mit festgelegten Regeln und evangelisch, katholisch, bim, bim und irgendwelche Kirchengeschichtssachen. Aber die wenigsten denken dabei an Erfahrungen mit Gott machen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Erfahrungen nicht für sich zu behalten, zu Hause dann in irgendeinen Schrein zu stellen und am nächsten Sonntag mitzubringen und sagen, guck mal, was ich Schönes habe. Sondern sie im Alltag auszupacken, wie so ein Geschenk. Wir sind gerufen und berufen, den Glauben weiterzugeben zu den Menschen, die offen genug sind, mal kurz anzuhalten und zuzuhören. Manche sind es nicht. Okay, dann nicht. Wie können wir diesen Gott bei uns sammeln und dann dieses als Sendung weitergeben? Wie kann das geschehen? Es erfordert natürlich auch so ein bisschen so ein Anhalten. Und heute, dieser Gottesdienst soll auch so ein Anhalten sein. Wir hätten sozusagen auch gleich loslegen können. Neues Jahr, ne? Wir krempeln die Ärmel hoch und jetzt geht's los. Heute ist noch so ein kleiner Ruhepol, ist noch ein Feiertag. Aber spätestens morgen muss es aber losgehen. Anhalten. Wir brauchen Zeiten der Ruhe, der Besinnung, die katholische Kirche nennt es komplementatives Gebet und hast du nicht gesehen, ein Anhalten und sich überlegen, wo bin ich Gott begegnet? Auch in der Silvesternacht. Bist du Gott begegnet? War Gott da? Oder ist Gott immer nur hier? Wir gehen mal davon aus, wenn du glaubst, dann ist der Heilige Geist in dir. Dann muss doch Gott irgendwie auch in der Nähe gewesen sein. Irgendwo, wo war er denn? Da muss man drüber nachdenken, wo habe ich denn Gott erlebt? Und es gibt keine neuen Ideen, keine neuen Rezepte. Beten ist eine perfekte Gelegenheit, darüber nachzudenken. Wo sind meine Erfahrungen mit Gott? Am Abend Rückschau halten auf den Tag, am Morgen den Tag Gott übergeben, abgeben, so wie wir jetzt am Anfang des Jahres versuchen, dieses Jahr ganz bewusst an Gott abzugeben und ihn zu bitten, gestalte dieses Jahr mit mir zu deiner Ehre. Sich treffen mit anderen Christen in einer kleinen Gruppe, auch im Einzelnen, kann ein solches Element sein. Und dann das Zweite, bei der Sendung, bei dem Austeilen, bei dem Abgeben von den Erfahrungen Gottes. Auch da ist das Gebet eine gute Möglichkeit, sich vorzubereiten, mit Gott darüber zu sprechen. Wo möchtest du mich in diesem Jahr hinschicken, hinsenden? Ich muss bereit sein, ja. Aber ich kann Gott fragen, wo soll ich dir dienen? Wo soll ich bereit sein? Wo soll ich offen genug sein, dass vielleicht ich einem anderen Menschen etwas von meinen Erfahrungen abgeben kann. Auch das zweite, praktische Hilfe in der Familie, in der Gemeinde, im Ehrenamt, im Krankenhaus, im Altenheim, bei der Jugend, in der Tafel. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir auf andere Menschen zugehen können. Und manchmal ist so ein Satz, mir ist Gott wichtig, Gott hat mir da und da weitergeholfen. Wenn wir uns das trauen, so zu formulieren, das ist schon Glaubensbekenntnis hoch drei, weil das kaum jemand anderes macht, weil solche Sachen ungewöhnlich sind. Aha. Gott hat dir geholfen. Aha. Wird nicht immer eine Rückfrage kommen, aber ich glaube, da bleibt was hängen. Mehr, als es manchmal scheint. Und zu der Sendung gehört eben nicht nur das Bekenntnis, sondern nicht nur das praktische Tun, sondern auch dein Einsatz, auch deine Ressourcen, deine Hände, dein Geld, deine Zeit. Kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Was wäre, wenn es in unserem Land ab 1.1. per Gesetz verboten wäre, bei schwerer Strafe verbietet, von Gott zu reden? Würden wir es wagen, uns weiter zu treffen? Christsein hat eben auch eine soziale Dimension. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Stärkung einer Gemeinschaft mit anderen. Wir sollen das Erfahrene aufnehmen und dann auch irgendwann weitergeben, weiter transportieren. Und Jesus gibt uns zwei Bilder, die uns darin das ganze Jahr begleiten können. Das sind zwei fantastische Bilder. Ohne unseren Einsatz, ohne dein Weitergeben, ohne deine Bereitschaft zu der Sendung wäre unsere Welt fade und ungenießbar, so sagt es Jesus. Fade und ungenießbar, wie Krankenhausessen. Es gibt auch schon mittlerweile Krankenhausessen, das besser ist, aber habe ich so eine Erinnerung. Ja. Ein zweites Bild, das Jesus uns gibt, ist.
Ich hatte schon an Heiligabend gesagt, es ist schade, dass die Kerzen nicht weiter brennen. Aber heute ist es soweit. Auch wenn es hier morgen schön hell ist, werdet ihr es doch gleich sehen. Ist Licht.
Ich brauche dein Licht nicht, ich brauche deine Ermutigung nicht. Bei mir geht es so blendend, die letzten 10 Jahre habe ich nur auf der Sonnenseite des Lebens verbracht. Die Sonnenbank ist mein Zuhause, kann es gehen. Ich glaube, jeder kann es gut gebrauchen, dass es noch ein bisschen heller wird, ein bisschen netter, freundlicher, lichtdurchfluteter, wärmer. Das gilt für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Bleibt die Frage, wo will dich Jesus in diesem Jahr hinsenden? Wo können wir dich, wo können wir uns als Gemeinde hinsenden? Wir haben einen wichtigen Termin in wenigen Tagen, am 10.1. Freitag ist das, ein Freitag, der 10.1. Da wäre eine schöne Gelegenheit, sich um 17 Uhr hier zu treffen, um gemeinsam über diese Sendung nachzudenken. Da wollen wir überlegen, was wir mit diesem Gemeindehaus nebenan, wenn es denn irgendwann mal schön renoviert ist und schön gemacht ist, wie wir es gestalten wollen und wen wir dazu einladen wollen, sich da zu treffen in diesem Gemeindehaus, damit das Gemeindehaus eben mehr ist als nur eine Möglichkeit, um nach dem Gottesdienst mal einen Keks zu essen und Kaffee zu trinken. Womit kann da unsere Gemeinde prägend sein für die Umgebung, für ein Stückchen von Oberhausen? Was soll für unsere Gemeinde spezifisch in Bezug auf Sendung werden und sein? Gibt es vielleicht einen Punkt, den wir mehr betonen können als eine andere Freikirche? Wo ist unsere Sendung? Freitag, der 10.1. um 17 Uhr. Auf alle Fälle wünsche ich uns als Gemeinde, aber auch als Einzelne für dieses neue Jahr 2020 nicht nur für unsere Glaubensüberzeugungen, sondern auch in Bezug auf unseren persönlichen Glauben, mit all den Fragen und Zweifeln, die trotzdem da sein können und dürfen, dass wir immer wieder sagen können, ich kann nicht aufhören, von dem zu reden, was ich erfahren habe, was in meinem Herz ist und was ich anderen Menschen von Herzen gönne. Amen.